Okay, dann nochmal die Qualifikation für Dienst oder für Beförderung im Reich Gottes eben aus diesem Veränderungsprozess kommt und dass es da in der Hauptsache um die Formung unseres Charakters geht. Es geht also nicht vordergründig um fachliche Qualifikationen. Es ist natürlich sehr nützlich, dass wir das Wort kennen, dass wir ein Gebetsleben haben. Das ist wichtig und von Bedeutung. Aber in der Hauptsache geht es darum, dass unser Charakter geformt und verändert wird. Es ist so, dass wir zu dem, was wir tun im Auftrag des Herrn, wenn wir uns in den Plänen Gottes befinden, dass wir seine Salbung dafür empfangen, dass die Kraft des Heiligen Geistes mitwirkt und das Ganze lebendig macht und voranbringt und dass der Geist Gottes einfach Sachen tut, die wir niemals in der Lage wären zu tun. Aber das alles geht gut und auch über lange Zeiträume und in Beständigkeit, wenn der Charakter geformt ist. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, dass Derek Prince das gesagt hat, dass ein ungeformter Charakter Salbung zerstört. Und das ist so das Hauptaugenmerk, wenn wir von dem Prozess von Veränderung sprechen, dass unser Charakter geformt wird oder man könnte auch sagen, unser Herz. Insofern sollen wir Gelegenheiten zum Demütigen dankbar annehmen. Ich glaube, noch eine Eigenschaft, die wir trainieren sollen, die mit zu diesem Punkt 2 gehören, ist Geduld oder Ausharren lernen. Dass wir nicht mehr Leute sind, die schnell aufgeben, sondern Geduld haben und ausharren. Und Zeichen und Wunder sind die Dinge, die in einem Augenblick geschehen. Reich Gottes ist so, dass Wunder oder Zeichen geschehen in einem Augenblick. Aber alles andere braucht Geduld. Und bei allen anderen sprechen wir von Wachstum. Und alles andere geht nicht schnell. Und wir müssen uns nicht sorgen, dass wir zu spät sind oder zu spät kommen. Wenn wir treu sind und wenn das unser Lebensstil wird, dass wir letzten Endes kontinuierlich auf der Suche sind nach dem, was der Herr für uns hat, dann ist es wichtig, in Geduld auf Momente zu warten. Und dann werden wir erkennen, wann Momente da sind und Gott durch uns wirkt. Also dieser Prozess der Veränderung oder anders ausgedrückt, wenn wir uns in seiner Schule befinden und letzten Endes wir in diese Schule kommen, durch unsere Entscheidung, nach seinen Plänen zu leben, hat das in der Hauptsache mit Charakterformung zu tun. Ja, Zeiten von Prüfungen werden kommen. Es gibt Augenblicke, wo Gott gerne sehen möchte, wie wir reagieren. Und das tut er nicht mit einer Motivation, sich dann die Hände zu reiben, wenn wir versagt haben. Wir dürfen auch hier nicht unsere möglicherweise leiblichen Fehler mit Gott vergleichen. So ist Gott nicht. Wenn er uns in Situationen prüft oder sehen will, wie wir reagieren, dann hat es etwas damit zu tun, dass er uns vor uns selber bewahren will oder auch uns vor anderen. Deshalb ist es ihm wichtig, in bestimmten Situationen zu sehen, wie wir reagieren. Und wir sollen keine Befürchtung haben, einmal falsch reagiert, alles vorbei, fliegen wir raus. Das ist nicht der Fall. Wenn ihr studiert, David hat doch ein paar ganz erhebliche Schnitzer in seinem Leben. Ja, richtig reagieren in Prüfungen und festhalten an dem, was Gott gesagt hat, auch wenn die Umstände scheinbar komplett das Gegenteil sagen. Und der Feind arbeitet gerne mit dieser Argumentation, guck dir doch an, was in deinem Leben geschieht. Guck dir doch das und das und das an. Siehst du nicht, dass das gar keinen Sinn hat? Es ist doch offensichtlich. Du hast hier an der Stelle versorgt und das ging schief. Das hast du nicht im Griff. Dich braucht Gott nicht. Also seine Argumentation verwendet immer ein paar vordergründige Fakten, um dich zu der Schlussfolgerung zu bringen, ich lasse es. Und dem dürfen wir nicht mehr auf den Leim gehen. Wir halten fest an dem, wozu wir gerufen sind. David hat festgehalten, obwohl diese Begebenheit, wo Samuel den Auftrag hatte, ihn zu salben, ich denke, das war eine Handlung von ein paar Minuten. Und dann folgten Jahre, wo Saul ihn nach dem Leben trachtete und David hielt daran fest. Und ein fünfter Punkt, wenn wir dann Erfolg haben im Reich Gottes, wenn wir in Dinge hineingekommen sind, wenn wir merken, wie der Geist Gottes mit uns ist, gute Dinge geschehen, dass wir dem Herrn die Ehre geben, dass wir nicht Ehre für uns selber nehmen. Da will ich uns Schriftstellen dazu zeigen. Aus 5. Mose 8, Vers 17. Irgendwie habe ich hier eine andere Übersetzung in meinem Konzept. Du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Aber ich glaube, die Stellenangabe ist falsch. Oder Moment, ich habe hier falsch geguckt. Doch, stimmt. Ja, stimmt. Ich war hier in meiner Bibel im falschen Kapitel. Also doch, 5. Mose 8, 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Deshalb brauchen wir auch den Prozess von Veränderung und Formung unseres Charakters, dass wir bei zunehmendem Erfolg dem Herrn die Ehre geben, dass wir nicht Ehre für uns selbst nehmen. Oder Lukas 17, Vers 10, da steht so, sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnützes Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Dirk Prinz hat einmal gesagt, dass die größte Versuchung für einen Diener Gottes ist Erfolg. Oder damit ist es am schwierigsten umzugehen, dass wir doch dann beim Herrn bleiben und dass der Herr die Ehre bekommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe zumindest das versucht, mir zu eigen zu machen, wenn bestimmte Dinge wirklich gut gelaufen sind oder wir sehen konnten, wie wirklich der Herr mit uns war und Sachen gewirkt hat, dafür ausdrücklich danach dem Herrn zu danken. Sich nicht zurückzulehnen mit dem Gefühl, oh, war ich gut. Mensch, eine Welt. Weil es ist Gnade, dass etwas Gutes geschieht. Und es ist wahr, dass Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihm sind wir zu nichts Sinnvollen in der Lage. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir darin wachsen und Dinge geschehen, dass wir dem Herrn Ehre geben. Das bedeutet nun nicht, wenn uns mal irgendjemand für was lobt, ach nein, nein, ach nee, das war nur, also diese scheinbar noble Bescheidenheit, das meint das nicht. Also man darf sich auch mal loben lassen. Wenn jemand sagt, hast du gut gemacht, darf man sagen, danke. Na? Aber so in unserem Herzen, dass der Herr die Ehre bekommt, dass wir ihm die Ehre nicht nehmen. Ich möchte nochmal zurückstellen, komm auf diese Stelle, dass David das sagen konnte, wenn sich ein Herr gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Das bedeutet eben, dass ein Herz fest ist, dass ein Herz gefestigt und gegründet ist in den Tatsachen, die der Herr gesagt hat. Dass das in unseren Herzen Substanz wird, dass das ein Fundament ist, was eben steht, was nicht mehr wackelt. Ich muss an die Begebenheit denken, als Paulus von dieser Schlange gebissen wurde, die da aus dem Reisig kommen, was sie da sammelten. Und die anderen ihn beobachten, wann er denn jetzt anschwillt und tot umfällt, weil wohl allen bekannt war, dass das eine Giftschlange war. Und Paulus offensichtlich überhaupt nicht davon beeindruckt war und offensichtlich gar keine Angst hatte, schüttelt die ab und nichts von den Befürchtungen trat ein. Eine Giftschlange, wo jeder weiß, da sich da auskannte, ein Biss von dieser Schlange, bist du des Todes. Das haben wir nicht aus uns selbst. Und das ist nicht mit positivem Denken oder irgendwelchen Trainings zu erreichen. Das geschieht, wenn der Heilige Geist die Einladung hat von uns und den Raum, in uns dieses Fundament zu bauen. Und das meint dieses Erwählung und Berufung festmachen. Dass man immer das in Frage steht, wer ist Gott, wer bin ich, hat Gott mich lieb, hat er mich gerufen, dass wir darum kämpfen, bis dieses Fundament eben fest ist. Bis dahin, dass wir auch sagen können, ein ganzes Heer kann sich gegen mich lagern und ich werde mich nicht fürchten. Ein Heer. Und David konnte Goliath entgegengehen, obwohl die gesamte Armee furchtbare Angst hatte. Und die 40 Tage ihm zuhörten, wie er Gott verhöhnt und wie er die Schlachtreihen Gottes verhöhnt hatte. Und David hatte keine Angst. Das ist gewaltig. Ja, Entscheidungen treffen. Vielleicht müssen wir das auch immer mal wieder. Dann diese Phase der Veränderung oder der Schulung. Und es ist sinnvoll, diese Phase nicht abzukürzen oder aus Ungeduld zu beenden oder aufgrund schlechter Erfahrungen oder vielleicht auch aufgrund von Misserfolg. Ich habe mal vor langer Zeit ein Zeugnis gelesen von jemandem, der wusste vom Herrn, dass er gerufen ist, ganz besonders in der Gabe der Krankenheilung zu dienen, und war da sehr ermutigt. Das hatte die Person selber im Herzen und wurde auch zugesprochen durch prophetische Worte und war bestätigt und fing an, für Kranke zu beten und hat es über einen längeren Zeitraum getan und nicht ein einziger wurde geheilt. Und die ganze Situation war dazu angetan, aufzugeben, dass man denkt, ich habe mich verhört oder Gott hat sich anders überlegt oder wer weiß. Und die Person hat nicht aufgegeben, bis der Tag kam, wo plötzlich die Heilung geschah. Also das ist ein ganz wichtiger Satz in unserer gesamten Nachfolge: gib nicht auf. Und wenn wir wissen, an einem bestimmten Punkt, wir müssen hier durch, wir springen so lange an die Wand, bis die nachgibt. So viele Christen geben so schnell auf. Wir geben nicht auf. Wir gehen weiter. Wir lassen uns nicht von Erfahrungen oder von Rückschlägen irgendwie komplett aus der Bahn werfen, dass wir sagen, ich lasse das weg, soll Gott sich jemand anders suchen. Wir geben nicht auf. Ja, auf die Beförderung durch andere warten. Also an diesem Punkt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das bedeutet nicht, wir warten, dass irgendjemand kommt aus einem fernen Land, der 5 Prophetensiegel hat und Zertifikate, und dass der uns die detaillierte Prophetie gibt, woraufhin wir dann ganz genau gesagt bekommen, was wir wie zu tun haben. Das wird nie, nie, nie passieren. Wenn du darauf wartest, wartest du, bis der Herr dich abruft. Prophetie ist absolut wichtig, aber biblische Prophetie, besonders in Bezug auf Berufung, muss immer auf das treffen, was in unserem Herzen davon schon da ist. Und das wird sich damit verbinden. Warten wir nicht darauf, wir haben keinen Plan, und dann kommt irgendwann mal einer, der mir hoffentlich meinen Plan erzählt. Es gibt nur einen Menschen, der verantwortlich ist, dass du deinen Plan von Gott erkennst, und das bist du. Du kannst auch nicht darauf warten, dass deine Leitung, deine Pastoren oder wer auch immer das für dich herausfinden. Die Aufgabe von Leiterschaft ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem man in eine Berufung wachsen kann. Aber du bist für dich verantwortlich. Und wir haben im Korintherbrief, glaube ich, ist das nochmal beschrieben, da gibt es Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Und da ist davon die Rede, dass verschiedene Dinge, wenn Jesus kommt, in Flammen aufgehen, Holz, Heu, Stroh, und bestimmte Dinge werden bestehen bleiben. Und das hat etwas damit zu tun, was wir tun, unsere Werke. Also wir warten nicht, dass irgendjemand anderes uns diese Arbeit abnimmt. Es ist wirklich deine Sache, dein Fleiß, deine Initiative, dass du deinen Plan von Gott hörst. Und das ist ganz sicher so, wenn das für dich klarer und klarer wird, in welche Richtung der Herr mit dir gehen will, dann wird das durch echte Prophetie bestätigt und bestärkt. Aber es ist in den allerseltensten Fällen so, dass durch eine Prophetie von außen das Ganze die Grundrichtung in dir erhält. Prophetie ist dazu da, das, was in dir schon angelegt ist und wo du schon eine Gewissheit hast, das noch zu unterstützen und zu bestärken. Und ich warne vor Prophetie, die etwas völlig anderes sagt, als was du über Jahre schon gehört und gesehen hast und wo du in deinem Herzen schon eine Gewissheit hast, das ist das, was Gott mit mir vorhat. Ich würde das sehr genau prüfen, wenn eine Prophetie kommt, die was total anderes sagt, wo du sagst, was? Das habe ich noch nie, da hatte ich noch nicht einen einzigen Gedanke. Die würde ich sehr genau prüfen, die Prophetie. Also insofern ist Prophetie in diesem Bereich wichtig zur Bestärkung und Ermutigung. Und manchmal brauchen wir in bestimmten Situationen eine Ermutigung von außen, um wieder weiterzugehen. Aber wir können nicht die Verantwortung auslagern, dass jemand anders für uns denkt und für uns entscheidet und für uns das rausfindet. Das ist unser Ding. Und wie wir ja am Anfang hatten, wir sollen ja da bestrebt sein, zielstrebig das festmachen. Ich beginne noch damit, das wollen wir dann nach dem Kaffee noch weiter behandeln, was es für Hindernisse gibt, die uns hindern wollen, in unsere Berufung zu kommen, dass wir da wachsam sein können, wie wir damit umgehen können. Ich habe das nachgeforscht, also wir haben dieses Gleichnis von Jesus von dem vierfachen Ackerfeld. Das finden wir einmal in Matthäus 13, in Markus 4 und in Lukas 8. Und ich hatte mir die Passagen ausgedruckt und diese drei Wiedergaben dieses Gleichnisses dann auch Satz für Satz verglichen miteinander. Und ich glaube, dass wir aus den drei Evangelien die Aussagen zu einer Aussage zusammenfassen können. Dann haben wir die umfassende Aussage zu den einzelnen Sachverhalten. Also einmal Matthäus 13, 3 bis 23. Markus 4, 3 bis 20. Und Lukas 8, 5 bis 15. So, das wollen wir uns mal anschauen. Also ich lese mal aus Matthäus 13. Da beginnt Jesus, Vers 3. Der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Also einiges fiel an den oder auf den Weg. Und dann gibt es die Formulierung, die Vögel kamen und fraßen es auf. Das ist auch analog zu im Markus. Und im Lukas steht, es wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Das ist die Aussage in dem Gleichnis und in allen drei Passagen erklärt er dann Jesus dieses Gleichnis für seine Jünger. Und die Erklärung Matthäus 13 ist, das sind Leute, die hören und nicht verstehen, da Böse kommt und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Markus formuliert, wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt. Und Lukas 8, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Das ist die Aussage für das erste Viertel des Ackerfeldes. Samen an dem Weg. Im Wort Gottes ist es so, dass Vögel auch ein Symbol sind für Dämonen. Können wir zum Beispiel sehen, die Passage, wo Gott mit Abraham einen Bund schließt. Das ist 1. Mose 15, Vers 11, nur so zum Notieren, braucht ihr nicht aufschlagen. Diese Passage, wo Gott einen Bund mit Abraham schließt, da er da noch nicht Abraham hieß, sondern Abraham. Und da steht geschrieben, er hat da den Auftrag, die Tiere zu teilen und die Hälften gegenüberzulegen. Und Gott fuhr ja dann durch die geteilten Tiere hindurch, wie ein rauchender Ofen. Und da steht vorher, da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Das ist uns eine Lehre, dass wir lernen müssen, jetzt in Bezug auf Berufung, insgesamt auch, aber besonders in Bezug auf Berufung, die Gedanken Gottes zu denken. Und als Gott mit Abraham einen Bund schloss, und das ist ein ewiger Bund, das ist eine höhere Qualität wie der alte Bund, kamen die Raubvögel auf die Tiere herab. Und die Reaktion war, Abraham verscheuchte sie. Und das ist dasselbe, was wir beauftragt sind zu tun. Wir müssen Gedanken des Zweifels, müssen diese Raubvögel verscheuchen. Wir sollen nicht erlauben, dass die Vögel sich niederlassen und unsere Berufung fressen. Der Feind streut Gedanken des Zweifels und des Unglaubens. Der Feind möchte gerne, dass wir auf uns selber schauen, auf unser Vermögen oder das, was wir schaffen, um dann festzustellen, es reicht nicht. Und da spielt sich viel in Gedanken ab. Und ich glaube, dass man das so auch auslegen kann, das ist sicherlich nicht umfassend, Wenn da steht, dass der Feind kommt oder Jesus das selber so sagt, das ist, wenn der Böse kommt und das wieder wegreißt. Das geht vorrangig um das Feld unserer Gedanken. Wir müssen die Raubvögel verscheuchen, so wie Abraham das tat. Und dann ist interessant, die Formulierung, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, das sind all drei, in zwei Formulierungen steht, dass der Teufel kommt und wegreißt, was in sein Herz gesät war. Steht in Matthäus und auch in Lukas. Kommt und nimmt das Wort von ihrem Herzen. Also der Teufel stiehlt aus dem Herzen, nicht aus unserem Verstand. Der Teufel stiehlt aus unseren Herzen. Deshalb sagt das in Sprüche 3, glaube ich, mehr als alles bewahre dein Herz. Und dann gibt es Beispiele in der Schrift, wie Menschen mit Dingen umgegangen sind, wo wir uns ein Beispiel daran nehmen können. Zum Beispiel die Maria. Wir lesen davon, dass ein Engel ihr erschien und ihr alles erklärt hat, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Und das vor dem Hintergrund, sie war nicht verheiratet, sie würde ein Kind bekommen ohne Ehemann und alle Außenstehenden müssten damit glauben, dass ein uneheliches Kind. Eine jungfräuliche Geburt gab es bis dahin noch nie und auch seitdem nie wieder. Also das, was sie hörte von dem Engel, war gewaltiges, neues, fremdes, eigenartiges. Und ihre Reaktion steht im Lukas 2,19. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen Dinge in unserem Herzen bewahren und erwägen. Oder anders ausgedrückt, mit ihnen umgehen, durchdenken, bewegen, wieder durchdenken, verdauen. Sie erwog sie in ihrem Herzen. Und ich habe hier geschaut, welche Wortbedeutungen da im Urtextlichen noch enthalten sind über die Strongs. Also für dieses Wort bewahren, das kann auch übersetzt werden mit behalten, etwas in seinem Inneren verwahren, um es für sich zu behalten und so vor anderen zu verheimlichen. Also jetzt nicht so sehr vor anderen Geschwistern, sondern vor dem Feind verheimlichen. Oder etwas vor Schaden, Verderben oder Verlust sicher bewahren und erhalten. Etwas im Gedächtnis bewahren und um es nicht zu vergessen, etwas im Inneren verwahren bzw. aufbehalten. Das alles steht in der Fußnote bei dem Wort Maria aber bewahrte. Etwas vor Verderben oder Verlust beschützen. Und ich denke, die meisten von uns haben auch schon ganz konkret vom Herrn Dinge gehört oder auch Prophetien bekommen, richtige, gute Prophetien. Und es gilt, dass wir das verwahren in unserem Herzen wie in einem Safe, dass das niemand stiehlt, dass die Raubvögel nicht kommen in unser Herz und das stehlen. Und dann habe ich nachgeschaut bei dem Wort und bewegte oder erwog sie in ihrem Herzen, was da noch steht. Bei sich selbst etwas überlegen oder erwägen, mit sich selbst zu Rate gehen, sich Gedanken machen über reflektieren. Und da sind mir zwei Schriftstellen dazu eingefallen, nämlich Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und ein zweischneidiges Schwert, das kennen wir. Und dann kommt die Passage, und ein Richter der Gedanken. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken. Und das ist überhaupt nicht negativ, sondern das hilft uns, das ist richtig und das ist falsch. Das Wort Gottes ist das, was uns sagt, das ist richtig zu denken und das ist falsch zu denken. Und wenn das Wort Gottes sagt, du bist ein königliches Geschlecht oder du gehörst da dazu und du denkst, ich bin klein und dumm, dann weißt du, das ist falsch, weil ich muss denken, ich bin ein Königskind. Das meint ein Richter der Gedanken. Das ist nicht ein Richter, der uns verurteilt, sondern das Wort ist die Stimme, die uns sagt, das denken und das nicht denken. Was wir denken, ist enorm entscheidend, inwieweit die Pläne Gottes in unserem Leben zur Ausführung kommen. Also ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, das Wort Gottes. Und dann diese Stelle 2. Korinther 10, 5. Und nehmen jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Unser Denken muss Christus gehorsam werden. Also entgegen dem deutschen Volkslied, die Gedanken sind frei, das sind sie nicht. Wir haben nicht die Freiheit zu denken, was wir wollen. Weil aus Gedanken werden Entscheidungen, aus Entscheidungen werden Taten. Und der Feind gibt sich große Mühe, uns falsche Gedanken zu geben. Also das als erster Block unserer Gedanken. Samen auf dem Weg, und Jesus erklärt, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Oder die Vögel kommen und fressen es auf. Vögel als Symbol für Dämonen. Auf dem Gebiet ist es hilfreich, dass wir uns, wenn wir gläubige Ehepartner haben oder gläubige Familienmitglieder, dass wir uns gegenseitig erinnern, wenn wir auch Dinge reden über uns selber oder über die Situationen, die entgegen dem sind, was das Wort sagt, dass wir uns da erinnern und sagen, hey, das Wort sagt aber das. Ganz, ganz entscheidend ist, wie wir uns über uns selber denken in Bezug auf Berufung. Und dass der Same von den Vögeln geraubt wird aus den Herzen.